Feinschmeckertouren Folge 406.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Buongiorno und schön, dass du wieder bei uns bist. In dieser Folge begleitest du uns zu einem wirklich sehr besonderen Weingut inmitten den grünen Bergen des Cilento, also ganz im Süden Italiens in Kampagnen. Und hier haben wir wirklich ein Kleinod entdeckt, welches eine super Top-Qualität produziert. Wir sind hier zusammen mit der Inhaberin, mit der Raffaella Gallo, die uns durch die Kellerei führt, die uns das Terrain erklärt hat, die ja besonderen Bodenbeschaffenheiten, um hier Wein zu produzieren. Du hörst über die einzelnen Weine, die wir hier verkosten. Und ganz einfach gesagt, kannst du hier in dieser Folge mit uns eine wirkliche Besonderheit entdecken.
Tatina, das ist schon allein der Ausblick hier aus diesem Verkostungsraum. Ein richtig schöner, großer Raum unter einem schrägen Holzdach mit dicken Holzbalken. Und dann geht da eine Dachterrasse auf gleicher Ebene vor dir raus. Ungefähr, naja, Tina, wie viel wird das sein? 20 Quadratmeter wird die Terrasse haben.
Bestimmt.
Das Dach neigt sich weiter. Vorne hast du eine Glasreling sozusagen und du blickst direkt in die grünen Hügel des Cilento und hast das Gefühl, das ist fast wie so ein ja, Infinity Pool, aber als Terrasse. Und dahinter, darunter, daneben, da befinden sich diese Weinberge, diese Lagen, diese Parzellen, die ja tatsächlich besonders sind. Und Raffaella hat uns eben erzählt, sie haben hier angefangen 2000, im Jahr 2000 und haben erstmal 6-7 Jahre nur den Boden vorbereitet. Davor haben sie schon Wein gemacht. Der Vater von ihrem Mann Luigi hat eigentlich dieses Weingut angefangen. Sie hat uns auch erzählt, naja, hier macht eigentlich so jeder so Wein, wie er lustig ist und wie er gerade drauf ist. Er hat am Anfang, der Vater, auch nur für den Hausgebrauch und für Freunde eigentlich das gemacht. Aber sie haben dann diese Hügel hier entdeckt und einfach an diesen Boden geglaubt. Und schon vor 2000 mit Qualitätswein da begonnen. Aber hier jetzt in diesen Hängen, auf diesem Hügelkamm, wo wir jetzt quasi sind, in diesem Weingut, da, wie gesagt, haben sie 2000 begonnen und erst nach 7 Jahren überhaupt die Reben richtig gepflanzt.
Ja, und dann erst 2010 überhaupt geerntet und da auch nur ein paar Flaschen gemacht. Die Erfahrung bringen Sie aber aus Castellabate mit, weil da haben Sie ja in der Garage angefangen. Und die beiden, also Luigi und Raffaella, die haben wirklich an dieses Terrain geglaubt und die sind auch wirklich, ja, die Arbeiter und Arbeiterinnen, ja. Die mögen das schwer zu arbeiten, denn das genau muss man hier tun, weil dieser Boden echt schwierig zu bearbeiten ist und auch ja, jede Parzelle für sich wirklich eine ganz gute Untersuchung braucht, damit die dann auch wissen, welche Reben sie da pflanzen können, weil Rebsorten haben sie zwei, die sie pflanzen, und das ist Aglianico und Fiano, also weiß und rot.
Die Klassiker.
Ja, und also während wir hier stehen, blicken wir jetzt auch, wenn ich hier durch die Fenster, die großen Fenster blicke ich auf ihr Wohnhaus. Die haben quasi inmitten dieser 30 Parzellen, die sie bewirtschaften in den Hügeln, haben sie auch noch ein wunderschönes Wohnhaus hingestellt. Außen ja keinen Putz, sondern mit Steinen verputzt, so ja wie einfach in Süditalien in den Bergen auch häufig die Wohnhäuser gemacht sind. Also ich glaube, da war echt ein Architekt am Werk, der sein Handwerk gut versteht. Und wir sehen deshalb auch gar nicht alle Parzellen von hier aus, weil genau von ihrem Wohnhaus, welches in der Mitte dieses großen Grundes steht, ja, wo sie ihre Weine anpflanzen, geht auf der anderen Seite der Hügel eben auch nochmal runter und da stehen dann auch nochmal Parzellen. Es ist auch relativ schwierig, weil die Wetterbedingungen dann wirklich von Hügel zu Hügel anders sind, hat sie uns erklärt. Und ganz generell wird es auch hier immer schwieriger mit dem Weinbau, weil geregnet hat es nur ganz wenig bis Anfang Mitte Mai. Und seit Mitte Mai, und wir haben jetzt Mitte, Ende Juni, hat es gar nicht mehr geregnet. Normalerweise ernten die ihre Rebstöcke ja so Ende August ab, aber in diesem Jahr ist schon jetzt sicher, dass es Mitte August werden wird, wenn nicht sogar auch noch früher.
Ja, das ist wahnsinnig früh für eine Weinlese. Sie haben natürlich hier auch den ja, tollen Vorteil, also dass die kargen Böden einfach karg sind und ausgerechnet hier einfach keine vulkanische Erde, keine vulkanische Basis da ist, was ganz Besonderes anbauen können oder besondere Weine da aus den Rebstöcken kriegen. Und natürlich auch der Umstand, dass wir hier auf ca. 280 Meter Höhe liegen. Das Meer ist ungefähr 10, 12 Kilometer von hier entfernt, hinter den sanft abfallenden Hügeln. Und du hast natürlich dann auch noch so ein bisschen Meeresbrise und ein bisschen Meeresklima hier oben in den Hügeln, wo es aber ansonsten mit Sicherheit auch durchaus etwas kühler werden kann. Und das kann ja für den Wein eigentlich auch nur von Vorteil sein. Also ich bin gespannt, Tina, was uns jetzt in den Gläsern erwartet, wie uns das schmeckt, wie wir die Weine beschreiben können für dich, das hörst du jetzt.
Ja, Burkhard, hier wird ja seit Anfang an wirklich auf Qualität gesetzt. Das hat sie uns jetzt mehrfach gezeigt, während wir draußen auf der Terrasse gestanden sind und den Blick über diese Parzellen haben schweifen lassen. Sie hat es gesagt und sie hat es auch gezeigt. Denn jedes Mal, wenn sie über die Qualität gesprochen hat, da haben ihre Augen richtig geleuchtet. Und jetzt in mein Herz der Kellerei nämlich ein paar Treppenstufen, also schon einige Treppenstufen runtergegangen und stehen direkt neben den großen Edelstahlbehältern, wo sie eben ihre gelesene Ernte reinpacken. Und sie tun da wirklich beispielsweise bei dem Fiano Parzelle für Parzelle ernten und dann wirklich Parzelle für Parzelle in einen dieser Stahlbehälter packen, um dann später aus diesen einzelnen Behältern einen Fiano zu entwickeln, also eine Assemblage, eine, wie sagt man auf Deutsch?
Cuvée.
Eine Cuvée machen sie, genau. Und dieser Fiano heißt, come si chiama il Fiano?
Gratos.
Und dieser Fiano heißt Gratos.
Per cui freschezza, le prime raccolte sono acide, fresche più verdi, via via maturazioni diverse, aromi diversi e quindi costruisco un vino molto complesso che ha sia freschezza che ricchezza. È un gran bouquet di profumi e di aromi.
Also die machen das deshalb bei dem Fiano so, weil natürlich durch diese unterschiedlichen Erntezeitpunkte, weil die können ja immer nur Tag für Tag diese Parzellen ernten, bringen die Trauben ein anderes Aroma mit und das dann also alles extra vinifiziert, um dann nachher später eine Cuvée draus zu machen, gibt einfach dieses sowohl blumige als auch fruchtige Aroma. Ja, und man kann im Grunde diesen Wein am Ende auch immer perfekt machen, weil man eben durch das Verschneiden des Weines, je nachdem, wie viel man eben aus welchem Fass nimmt, ja, einen perfekten Weißwein machen. Auch wenn die Kellerei hier wirklich neu ist und auch alles blitzblank aussieht und wirklich ganz neu, bringt aber ihr Mann trotzdem schon eine 50-jährige Erfahrung mit im Weinbau, ja, weil er schon mit 8 Jahren begonnen hat, im Elternhaus mit dem Vater zusammen, ja, sich um den Wein zu kümmern. Und das heißt, er hat schon viele, viele Ernten mitgemacht und das hat sie uns eben gerade auch gesagt. Wenn man Winzer ist oder Winzerin, dann braucht man einfach viel Zeit und vor allem viel Geduld, weil du kannst ja nur jedes Jahr das ernten, was draußen gewachsen ist. Und da musst du gucken, okay, welche Aromen bringt der mit? Wie gut ist dieser Wein oder das Ergebnis von dieser Parzelle geworden? Ja, und dann kann man dann peu à peu überlegen, Was macht man im nächsten Jahr? Welche Parzelle nimmt man vielleicht ein bisschen mehr in diesen, ja, in diesen Cuvée? Von wem nimmt man ein bisschen weniger und so weiter? Also, es ist eine Arbeit, die unglaublich viel Zeit braucht, viel Erfahrung, aber eben auch vor allem Geduld. Also, im Grunde könnte man sagen, Burkhard, man könnte, das fällt mir jetzt gerade so ein, man könnte da so Managerseminare machen auf so Weingütern. Die könnte man mal ein Jahr hier zwischenparken, damit die Geduld lernen und nicht immer Hektik, Hektik, Hektik.
Und vor allem kontrolliertes Nichtstun.
Genau.
Das würde den Leuten mal gut tun.
Absolut.
Con l'aglianico la raccolta è ancora più difficile. Perché? Perché l'uva è molto delicata, c'è bisogno di centrare molto bene il momento di maturazione, perché i tannini.
Also, über den aglianico hat sie uns gerade erzählt, dass der wirklich nicht einfach nur geerntet wird, sondern der muss perfekt geerntet sein. Also die legen da unglaublich viel Wert drauf, dass genau der richtige Zeitpunkt genutzt wird, um den, ja, um die Weintrauben abzuernten und dann auch wieder Parzelle für Parzelle hier in die kleineren Stahltanks gegeben wird, weil sie sagt, die Traube muss perfekt geerntet sein, also der Reifegrad, aber eben auch die Stiele, also das fand ich interessant, dass sie da eben auch Wert drauf legen. Dann entwickelt sich der Wein hier in diesen Stahltanks, aber wird dann auch noch weiter veredelt eben im Barrique. Und da, sie machen ja drei verschiedene Aglianico. Und wenn wir die dann auch probieren, da sind wir schon gespannt drauf, was der Unterschied ist, wie die schmecken. Und vor allem hat sie auch noch gesagt, ist es deshalb auch so wichtig, da wirklich den perfekten Zeitpunkt zu erwischen wegen dem Tannin. Weil, ja klar, wird's zu spät geerntet, dann hat der Wein viel zu viel Tannin. Der kann sich ja kaum irgendwie fein entwickeln. Und deshalb ist das schon echt eine sehr herausfordernde Arbeit, die viel Fingerspitzengefühl verlangt.
Siamo nel regno dell'aglianico, affinamento dell'aglianico in barrique. Che partono dal primo anno, quindi nuove, di primo passaggio, fino al quinto, sesto anno.
Ja, und jetzt stehen wir in diesem wunderschönen Keller, der sehr dunkel gehalten ist, klar, damit die Holzfässer, ja, nicht so viel, sagen wir mal, Reize von außen bekommt im Grunde, ja, dass der Wein richtig schön in diesen französischen Barrique-Fässern lagern kann. Die werden übrigens 5 bis 6 Mal benutzt und in die neuen Fässer kommt eben der Aglianico, der so richtig, ja, fett ist, der unglaublich voluminös ist, damit er auch dieses, ja, neue Holz gut verarbeiten kann, aufnehmen kann, ohne dass er dann später total erschlagen wird vom Holz. Also auch das ist was, was wirklich Fingerspitzengefühl und viel Erfahrung braucht, damit man eben auch weiß, welcher neue Wein, der gerade abgepresst wurde, ja, dann letzten Endes auch in welchem Fass, in welchem Jahrgang, in welcher Belegung dann da weiterreifen kann. Ja, und dann gucken sie eben, das machen sie dann eben Jahr für Jahr, dass sie schauen, naja, wie hat sich der Wein in diesen Barrique-Fässern entwickelt und dann wird er eben entsprechend verschnitten und dann haben wir auch da wieder eine Aglianico-Cuvée. Also so eine Kellereibesichtigung, die macht ja einfach auch immer Spaß. Das raten wir dir auch, dass du, wenn du hier in der Gegend bist, einfach einmal auf der Karte schaust oder bei uns natürlich auf dem Blog oder im Podcast und auch unsere Empfehlungen dann besuchst, dass du wirklich einen Termin ausmachst und dass du so eine Kellerei besuchst, einfach auch, um mal zu sehen, was für eine gewaltige Arbeit steckt auch hinter einem Wein, der dann letztendlich in einer Flasche ist. Was natürlich besonders Spaß macht, nachdem wir jetzt durch den Keller gegangen sind und die Edelstahlbehälter gesehen haben, wie sauber und ordentlich hier gearbeitet wird und auch, wenn du so willst, im Saal, im Schlafzimmer des Barrique-Weines waren. Jetzt sind wir da, wo wir auf diese wunderschöne Terrasse hinausblicken, auf die grünen Berge des Cilento und wir haben 3 Gläser vor uns stehen. Die Winzerin, die hat uns jetzt mal den ersten Weißwein eingeschenkt. Der nennt sich eben Kratos. Davon hast du ja vorher auch schon was gehört. Das sind 10 Hektar, die da gemacht werden mit diesem Wein. Ja, das ist ein Wein, der eben 4 Monate im Stahltank war Und der hat Quanti Gradi, die... Und der hat 13,5% Volumen Alkohol. Also ja, der hat schon echt was auf der Pfanne. Und ich habe jetzt mal in dieses Glas reingerochen und rieche da wirklich wunderbare Noten von exotischen Früchten. Aber vor allem sticht für mich diese Kiwi-Note, die sticht für mich total heraus. Und ich rieche auch schon so diese Mineralität dieses Weines. Und Burkhard, du bist ja schon einen Schritt weiter wie ich. Du hast ihn ja schon probiert. Wie schmeckt denn der jetzt?
Ich habe diese Mineralität genauso geschmeckt und tatsächlich ein Gefühl im Mund, ein sehr komplexes Gefühl. Dieser Wein füllt den Gaumen komplett aus. Du hast quasi das Gefühl, als würdest du in eine Kiwi beißen, die ottimo ist, also die auf dem optimalen Reifegrad ist, wo das Gleichgewicht zwischen Süße und Säure einfach optimal ist. An diesem Wein, finde ich, kannst du genau ablesen, was uns Raffaela vorhin erzählt hat, dass sie nämlich einfach von Anfang an immer ganz klar auf Qualität gesetzt haben und nicht auf Masse. Aber dieses ganze Investment hier in die Weinberge, in die Rebflächen, in die Kellerei, die kannst du anders auch gar nicht stemmen, ja, weil mit 30 Hektar und sagen wir mal 80 oder 100, 110.000 Flaschen per anno, bist du ja überhaupt nicht im Massenweinbereich oder im Massebereich unterwegs und dann musst du natürlich auf Qualität setzen und genau das ist die Handschrift hier an diesem ersten Wein. Perfekt. Ja, Dina, hier schmeckst du nicht nur die unterschiedlichen Jahrgänge, sondern auch die unterschiedlichen Stile dieser beiden Weine, dieser beiden Weißweine, die wir jetzt hier hintereinander probiert haben. Der erste, der Kratos, der kommt mit Wucht rein, mit jugendlichem Elan, mit Feuer und ist da. Und der zweite, dieser Pietra Incantenata, hat Raffaele uns sehr schön beschrieben, tolles Bild. Der kennt seinen Weg schon, der ist erwachsen, wenn man so will, in dem Bild zu bleiben. Der ist ganz rund und fein geschliffen, der hat tolle Aromen von kandierten Früchten, von getrockneten Aprikosen und hat einen tollen Gaumen auch mit gerösteten Mandeln. Mit einer wunderbaren Abgerundetheit, die aber trotzdem immer noch so leicht diese Mineralität auch im Hintergrund hat. Und der ein toller Begleiter ist zu wirklich, zu einem tollen Fisch.
Ja, der ist einfach auch unglaublich elegant und deshalb, so wie du auch sagst, natürlich ein Speisebegleiter für elegante Gerichte, ja. Also Gerichte, die auch so eine gewisse Raffinesse haben, da passt er natürlich extrem gut dazu. Übrigens halte ich den jetzt gerade mal so schräg im Glas gegen das Licht und der hat eine ganz tolle Farbe. Der hat so richtig schön dunkles Strohgelb. Also ja, er ist dunkler von der Farbe, klar, weil er war ja dann auch im Barrique, genau. Und da bringt er ja auch ein bisschen diese Toastnoten mit. Also ein super schöner Wein, den man aber nicht nur zu eleganten Gerichten trinken kann, sondern den kann man einfach auch so genießen.
Ja.
Wunderbar.
Zum Meditieren.
Ja, wir sollten doch öfters meditieren.
Ora et labora.
So, und jetzt geht's weiter mit dem ersten Roten, den wir hier im Glas haben. Kleos heißt der. Der hat 14% Volumenalkohol. Und während wir hier mit unseren Nasen in den Gläsern schnüffeln und die rote Farbe bestaunen, die Aromen in der Nase haben und Burkhard auch schon mal trinkt und dann auch gleich die Aromen im Mund hat, hat die Winzerin uns einfach nochmal erklärt, was für eine wirklich schwierige Arbeit es ist, mit dieser Rebsorte Aglianico umzugehen. Also im Grund ist es eine rote Diva, wenn man so möchte, weil dieser Aglianico, der lässt sich irgendwie nicht bremsen. Ja, wenn der mal angepflanzt ist, wenn der da draußen in den Parzellen steht, dann ist der am Arbeiten, der entwickelt sich in einer Tour fort. Und das heißt, da muss man wirklich genau den richtigen Zeitpunkt finden, um diese Reben zu ernten. Und Sie würden den gerne immer bei 13,5% ernten, was aber nicht immer funktioniert. Also deshalb haben Sie oft 14% in diesem Wein, aber das ist völlig normal auch für diese Rebsorte. Also das ist einfach ein Wein, der unheimlich viel Wucht, viel Kraft mitbringt, mit dem man sehr sauber arbeiten muss, damit der Ausgleich zwischen den Aromen in der Nase und im Mund und auch den Tanninen gut gelingen kann. Und dieser Kleos, das ist einer, der kommt wuchtig daher, der hat richtig Kraft, der hat Muskelkraft, der ist präsent und Ja, während ich den so in der Nase habe und nur daran rieche, sehe ich schon mal bei diesem Wein so eine Salamiplatte vor mir oder, Burkhard, wie hast du vorher gesagt, dieser Speck, also Lardo oder italienische Wurstwaren, die auf jeden Fall richtig schön Fettanteil dabei haben. Da macht sich dieser Wein, glaube ich, extrem gut, weil ich mir so vorstellen kann, dass ja dieses Fett, diese Aromen der Wurst durch diesen Wein dann so ein bisschen gecleant werden, also gesäubert werden. Ja. Burkhard, erzähl doch mal, ja, wie schmeckt denn der jetzt überhaupt?
Ja, der schmeckt toll. Der hat in der Nase schon schöne rote Frucht, direkt wenn du reinriechst. Ja. Ein bisschen Kirsche, ein bisschen Brombeere, natürlich auch würzige Noten. Er hat auch so ein bisschen Himbeer und ja, ein bisschen
Minze,
genau. Was eine eukalyptische Note einfach, ein ganz leichter Hauch. Er hat schon ein präsentes Säuregerüst, aber sehr angenehm. Ist genau das, was du sagst, was die Kombination dann auch ausmacht. Zu einem ja kräftigen Essen, den kann man auch einfach so trinken mit Freunden. Das ist eigentlich das, was sie auch mit dem Wein machen wollen. Und interessant, dass sie, also diese Aglianico-Rebe, die ja richtig Wucht hat, die ja richtig Kraft hat, Feuer, Sonne pur und all das in sich vereint, dass sie versuchen, ihn so ein bisschen zu zähmen, fast kann man sagen. Also ihn einfach ein bisschen schlanker zu machen, nicht so fett, nicht so opulent. Und ich finde, das ist hier bei dem Cleos ganz gut gelungen.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil als nächsten werden wir den Genito probieren, der übrigens auch schon eine andere Farbe hat. Die beiden Gläser stehen direkt vor mir und werden von der Sonne bestrahlt. Also dieser Cleos, der hat so ein richtiges dunkles Rot, so ein, ja, ein sehr kompaktes dunkles Rot, während der Genito, der hat Rubinrot, strahlt der im Glas. Also hat schon eine ganz andere Farbe. Auch wenn ich das Glas so ein bisschen schräg halte, da kommt dieses Purple ja raus. Also innen ganz dicht, aber am Rand schön dieses ja rubinrote Leuchten. Und in der Nase rieche ich direkt was völlig anderes. Also der ist viel fruchtiger. Ich habe auch weniger das Tannin in der Nase. Der war auch länger im Barrique. Und auch die Mazeration hat da ein bisschen länger stattgefunden, um einfach wirklich noch mehr aus den Trauben herauszuholen. Burkhard, ich bin immer noch am Riechen. Du bist wieder einen Schritt weiter wie ich. Erzähl doch bitte mal, auf was kann ich mich gleich freuen? Also ich sehe deinem Strahlen, der schmeckt.
Ab hier werde ich den Croisoir nicht mehr benutzen. Also den Restweinbehälter. Ich habe diesen Schluck genossen und ich habe diesen Schluck auch getrunken. Wow. Das ist für mich ein perfekter Aglianico. Also du hast diese schwarzen Beeren, du hast diese leichten Kakaonoten. Ja, du hast einfach auch ein schönes, langes Finish mit würzigen Aromen, mit gerösteter Haselnuss dabei, ja, mit
Lakritz.
Mit Lakritz, genau, ein bisschen Lakritz. Also Lakritz magisch nicht, Süßholz.
Aber im Wein schon.
Genau. Und der hat wunderbare Tannine, die machen sich richtig schön breit, ganz fein geschliffen, aber ja, sehr elegant. Und also das ist toll, der Wein ist perfekt.
Dass bei diesem Weingut wirklich ganz, ganz viel Wert auf Qualität gelegt wird, das hat uns ja die Winzerin gerade nochmal erklärt. Und da kommt auch so richtig raus, ja, das ist so, hier wird nicht nur geredet, wie häufig, sondern hier wird genau danach gehandelt, weil man merkt ja direkt an, so wie sie redet, mit welchem ja Enthusiasmus sie da dabei ist und dass all das, was sie erzählt, auch tatsächlich stimmt. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass im letzten Jahr, also 2023, war es ein ganz, ganz schwieriges Jahr. Diese Kellerei ist ja eine biologisch arbeitende Kellerei. Der Fiano, der ging dann noch ganz gut, weil letztes Jahr in 2023 hat es im Frühjahr extrem viel geregnet. Dann wurde es warm, wohingegen jetzt zum Beispiel der Aglianico dann wirklich Probleme bekommen hat. Die versuchen alle drei Rotweine schon pro Jahr zu machen. Manchmal entscheidet sich's direkt nach der Lese, ob der eine oder andere überhaupt ausprobiert wird. Manchmal gehen Sie da auch so ein bisschen, sagen wir mal, in Vorleistung und ein kleines Risiko ein. Und so haben Sie das jetzt beispielsweise gemacht bei dem Genito in 2023. Den haben Sie auch ausgebaut im Keller, auch im Barrique. Und da haben Sie jetzt gerade vor 14 Tagen dann aber entschieden, dass Sie den eben nicht in die Flasche geben werden, weil die Qualität nicht so ist, wie Sie sich das vorstellen. Sie wollen da einfach auch eine gute, gleichbleibende Qualität produzieren und lieber verzichten Sie mal in einem Jahr eben auf einen dieser Weine und produzieren dafür den anderen. Also was passiert dann mit dem? Der wird dann weiterverarbeitet mit dem Kleos, da der ja sowieso aus verschiedenen Barrique-Fässern kommt und ja, das einfach auch besser vertragen kann. Und sowieso ist ja dieser Genito der Wein, der auch eleganter ist. Also das heißt, der unterstützt dann auch den Kleos dann noch. Hingegen der Siope zum Beispiel, den haben Sie noch jetzt gerade unten in den Barrique-Fässern liegen, also den von 2023. Und da werden Sie jetzt, Sie haben den schon ein paar Mal probiert und sind immer noch auf Kurs und sagen, ja, den können wir fertig machen für einen Jahrgang 2023, aber es ist noch nicht hundertprozentig entschieden. Also in 2 Wochen wollen Sie dann letzten Endes ja die endgültige Entscheidung treffen. Also das macht einfach total Spaß, hier zu sitzen, der Winzerin zuzuschauen, zuzuhören, wenn sie über ihre Weine, über ihren Weinberg, über ihre Kellerei spricht oder ja, nicht nur spricht, sondern wirklich ins Schwärmen kommt. Ja, ja, tatsächlich, Burkhard, also ich finde, wir haben hier eine ausgesprochen besondere Kellerei entdeckt, die weggeht von Masse, die wirklich auf Klasse setzt, auf Qualität setzt. Und all das, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, das findet sich hier in den Flaschen wieder und letzten Endes bei uns im Glas. Und während ich jetzt hier sitze und für dich diesen Podcast hier einspreche und ja, selber ins Schwärmen gerate über dieses Weingut, sehe ich jetzt zum Beispiel auch noch in diesem ja, Rotweinglas im Genito, da halten sich noch immer, obwohl dieses Glas schon lange, lange ruhig steht, immer noch diese Kirchenfenster und ich sehe diese rubinrote Farbe. Also das ist schon was wirklich sehr Besonderes hier, was wir hier entdeckt haben.
Ja, Tina, ich finde, was du gerade zusammengefasst hast, da ist nichts hinzuzufügen, das ist so, es ist eine wahre Perle. Ich finde es toll, der Weg hat sich wirklich gelohnt hier in die Hügel. Wir werden dir noch einen Tipp in die Shownotes stellen, wo du die Weine tatsächlich in Deutschland auch bekommen kannst. Das geht, aber da musst du fix sein, weil viele Flaschen gibt's nicht. Ich finde es toll und ja, ich sag mal, viel Spaß beim Genießen, vor allem von dieser außergewöhnlich tollen Rebsorte Aglianico. Die macht richtig viel Spaß.
Genau. Und deshalb, ja, danke an Raffaella für die Kellereiführung.
Ciao.
Ja, und du, lass es dir gut gehen. Viel Spaß beim Genießen mit hoffentlich einem guten Wein im Glas. Und ja, sei gespannt, was du nächste Woche wieder auf die Ohren bekommst. Es werden wieder tolle Tipps für dich sein.
Mach's gut.
Ja, ciao.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.